Hallo und herzlich willkommen zur NFL Tuesday Show. Hier heute am Dienstag mit dem großen Recap vom Wildcard-Wochenende in der NFL, dem Ausblick auf die nächste Runde und all das, was noch wichtig geworden ist in dieser Woche mit mir Felix und natürlich Christian. Hallo Christian.
Hi Felix. Ja, 8.1. ne? Immer ein Zeichen dafür, dass ist eigentlich dann immer schon am 8.1. das erste Playoff-Spiel vorbei. Na, ist vielleicht auch uninteressant.
Ja, ziemlich interessant. Ich habe was Interessantes. Ich möchte gerne damit starten, weil ich unglaubliche Mel Kiper-ähnliche Forschung betrieben habe, um drei
Facts. Geht der auch General Manager jetzt, oder?
John Gruden hält das Ruder noch in der Hand. Ich habe drei Facts rausgesucht, Christian. Du bist ja viele, die uns ja längere Zeit schon zuhören, wissen, dass Christian wettet gerne. Hätte ich vor dem Spieltag dir drei Sachen gesagt, auf welche hättest du, sagen wir mal, dein Taschengeld verwettet? Und zwar drei Punkte. Der erste, dass die meisten Punkte, die von einem Team innerhalb der vier Wildcard-Spiele erzielt werden, 24 ist, dass das das Maximum ist. Oder, dass nur ein Division-Champion, nämlich Dallas, weiterkommt. Also ich hätte nicht gesagt Dallas, sondern nur ein Division-Champion setzt sich durch in dem Wildcard-Weekend. Mhm. Oder, dass wir eine neue, bisher uns noch so nicht bekannte Regel kennenlernen.
Eben kurz dazu die neue bekannte Regel. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich die Regel doch schon mal gesehen habe irgendwann. Aber ich kann es nicht mehr wirklich fest.
Wie Millionen andere nageln. Wahrscheinlich.
Ja, natürlich, okay. Aber worauf hätte ich, würde mich auf das drei Division Champions rauslegen. Darauf hätte ich mich, glaube ich, festgesetzt. Denn auch so habe ich ungefähr getippt im Vorfeld. Und ich hatte auch so oder so das Gefühl, dass die Away-Teams gute Chancen haben in diesem Wildcard-Weekend. Häufig ist es ja auch einfach so gegeben, dass sie ein besseres Record haben. Also im Prinzip müssen sie sich, meistens ist es so, dass die Teams, die sich über die Wildcard für die Playoffs qualifizieren, dass sie bessere Records am Ende haben als andere Division-Champs. Das heißt, sprich, nicht unbedingt eine bessere Regular Season gespielt haben, denn sie könnten ja auch unter Umständen einen deutlich leichteren Schedule gehabt haben. Aber das wäre das gewesen, worauf ich in dem Moment getippt habe.
Hätte aber auch nicht für alle wäre nicht für alle zutreffend gewesen, sagen wir mal so. Nichtsdestotrotz, starten wir doch mal, gucken wir uns das Wildcard-Weekend an, Christian. Gucken dann natürlich im zweiten Schritt auch immer, wie kann es weitergehen für das Team, sprich jetzt am kommenden Samstag und Sonntag. Die Spiele, die wir dann sehen dürfen alle in Kansas City, in LA, in Foxborough und in New Orleans. Und gucken wir dann zum Schluss der heutigen Sendung natürlich auch nochmal drauf, was mit den Head Coaches, Assistant Coaches passiert. Denn das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für all die Teams, vor allen Dingen, die momentan nichts mehr mit zu reden haben, mitzuspielen haben in den Playoffs. Denn die sind momentan sehr aktiv, was diese Sachen angeht. Das erste Spiel, was wir nehmen dürfen, Christian, Indy gegen Houston, beide mit demselben Rekord übrigens. Indy als Division Champ auch eben rausgeflogen. Houston rausgeflogen als Division Champ. Indy gewinnt 21-7. Andrew Luck ist back, die Feel-Good-Story. All das, was wir vor dem Spiel, glaube ich, auch so ein bisschen, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir getippt haben, aber was wir so ein bisschen besprochen haben, ist so ein bisschen auch eingetreten. Also Indy als ein relativ komplettes Team, ein Team, vor dem wahrscheinlich viele jetzt Angst haben, weil sie eben es schaffen, lange Drives hinzulegen, sehr, sehr ausgeglichen spielen, sehr gelassen spielen, so scheint es zumindest in der Offense und in der Defense eben in der Lage sind, die Stops herbeizuführen. Marcus Hunt, den ich angesprochen hatte, Malik Hooker, all diese großartigen Spieler, die gar nicht oft genug genannt werden, aber eben Houston in den Zahn gezogen haben.
Ja, definitiv. Und dazu noch zwei andere junge Spieler, die definitiv zu erwähnen sind. Das ist einmal Darius Leonard, der jetzt auch, ist er nicht All-Pro Defensive Linebacker sogar geworden?
Ja, aber ist nicht in Pro Bowl gekommen. Shame.
Ja, ist ein bisschen weird, ne? Ja. Aber es stimmen halt immer unterschiedliche Leute ab. Und beim Pro Bowl ist ja, glaube ich, ein Drittel Fanvote, ein Drittel stimmen die Spieler ab und ein Drittel die Coaches, glaube ich, ne?
Und ein Drittel auch wahrscheinlich die GMs, die nicht wollen, dass sie ihre Incentives auszahlen müssen.
Ja, mit Sicherheit.
Die klicken den ganzen Tag.
Nein, immer nein, nur irgendwelche nein, so Bottom of the Warstar People, ne?
Ja.
Irgendwie Special Teams Contributor oder sowas. Ja, definitiv. Und Quentin Nelson natürlich, der Sixth Overall Pick dieses Jahr, der Guard, der ja einiges an, ja, an Sicherheit für Luck dann auch gebracht hat. Zeit in der Pocket. Denn letztes Jahr war Jacoby Brissett, glaube ich, der häufigst gesackte Quarterback, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, beziehungsweise auch Andrew Luck ja in den Jahren davor, in denen er gespielt hat, nicht zuletzt. Deshalb ist er ja auch mit dieser Schulterverletzung raus. Darüber wurde viel gesprochen in diesem Jahr, in der Offseason. Schön einfach zu sehen, dass er offensichtlich wieder bei 100% ist, sehr sicher dabei ist, auch sich wieder zutraut zu laufen, aber deutlich weniger, als er es zu Beginn seiner Karriere auf jeden Fall gemacht hat. Mit Eric Ebron auch, es passt alles so zusammen in Indy, alles fühlt sich irgendwie so gut an und passend an.
Es ist alles irgendwie so zusammengekommen zum richtigen Zeitpunkt, ne? Also ja. Schon auch eine schöne Story. Also ich meine, mag vielleicht auch jetzt euch anfangen so ein bisschen zu nerven, wenn ich davon rede, dass es eine schöne Geschichte ist, aber ich muss sagen, für mich ist das diese Saison sehr wichtig, denn es gibt wirklich zwei schöne Geschichten. Zu der anderen kommen wir gleich mit Nick Foles und den Eagles. Aber Indy, die ja auch wirklich einen schweren Anstieg hatten. Ne? Also das fing damit an, dass Josh McDaniels im letzten Jahr, ungefähr ein Jahr müsste es her sein, obwohl es war Anfang Februar, als er dann quasi gesagt hat, oh nee, doch nicht, und dann den Bill Belichick gemacht hat und I resign auf eine Serviette geschrieben hat, mehr oder weniger. Da fing es an, dann haben sie mit Frankreich, Frankreich oder wie auch immer man das nennen möchte, den Ersatz gefunden und dürften jetzt im Nachhinein deutlich zufriedener mit ihm sein, als es mit McDaniels wahrscheinlich gewesen wären.
Ja gut, das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, das ist natürlich klar, aber zumindest kann man nicht unzufrieden sein mit dem Turnout, wie es jetzt alles zustande gekommen ist. Und das Team ist ahead of schedule, würde ich mal sagen. Also ist so etwas, was die Deutsche Bahn nicht kennt, pünktlich, sogar zu früh und nicht zu spät mit dem Geplanten. Denn ich glaube, Frank Reich selber hat auch gesagt, dass er im nächsten Jahr eigentlich wirklich mehr mit diesem Turnaround und mit dem Erfolg rechnet und jetzt sind sie da ein bisschen früher dran.
Ja, und das ist eben das Beängstigende, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, die, weiß ich nicht, 90 Millionen Cap Space, die sie haben, plus minus, die machen und müssen natürlich der Liga Angst machen, denn die können sie komplett natürlich auch investieren. Also komplett werden sie nicht zu 100% investieren, aber sie können richtig zuschlagen, sind eines von den wenigen Teams, die im Grunde genommen überall mitbieten können, auch dann gerne mal überbezahlen können, weil es ihnen einfach nichts ausmacht, das, was andere Teams dann eben nicht können. Und ob es dann vielleicht sogar ein Antonio Brown wird, der Free Agent wird, ob Le'Veon Bell wird, der sich quasi...
Agent wird er nicht. Getradet
wird, Entschuldigung.
Ja.
Le'Veon Bell, der sich quasi selber schon Initiativbewerbungen eingereicht hat bei Indy. Oder ja, auch.
Der hat sich die Top 3, 4 Teams mit dem meisten Capspace angeschaut, ja, und gesagt, so hey,
aber er hat noch nicht gesagt, dass er zu den Jets will. Von daher,
okay.
Er möchte ja auch vielleicht gewinnen. Ähnlich natürlich auch Antonio Brown. Und wenn wir dem Glauben schenken dürfen, dass vielleicht die Zeit vorbei ist, besonders durch die Besitzer in Pittsburgh, die offensichtlich genug haben von Antonio Brown, dann könnte es der Fall sein. Aber wie gesagt, in diesem Jahr sind sie weit voran, die Indianapolis Colts, weit vor dem, wo sie eigentlich sein wollten. Und es passt einfach alles so zusammen. Du hast es angesprochen, die Spieler, die entweder bei anderen Teams so ein bisschen rausgedrängt wurden, nie wirkliche Potenziale ausschöpfen konnten. Ich hatte Hunt angesprochen, der bei Cincinnati eigentlich immer unterm Radar war, den kaum jemand kannte in der Liga. Inman, der Receiver, der in San Diego nicht unbedingt großartig aufgetrumpft ist. Ebron, den die Lions als große Enttäuschung, als Draft-Bust gesehen haben und abgegeben haben.
Ja, und gut, das war er ja auch. Ne? Er hat ja massiv underperformed.
Ja, klar, natürlich hat er das, aber zumindest ist das Potenzial da. Also es ist halt selten, dass ein Spieler so krass bei einem Team enttäuscht und dann bei dem nächsten direkt in der ersten Saison diesen unglaublichen Erfolg hat, den er jetzt mit Andrew Luck zusammen hat. Und das kann man einfach immer weiterführen in der Defense genauso und haben da junge Spieler, Millie Kirker, den Safety, der unglaublich gut gespielt hat, denn sie haben ja spielen ja viel Zonenverteidigung, haben das sehr, sehr gut gemacht gegen Watson, haben natürlich auch die Linebacker, die Watson dann covern können, die so den Spy spielen können und Watson eben immer beobachtet haben. Sie haben es geschafft, wie Andrew Hopkins in der Zonenverteidigung zu doppeln oder auch manchmal komplett aus dem Spiel zu nehmen, auch wenn er natürlich ein bisschen verletzt war. Das sah verdammt gut aus und eigentlich von Anfang an, seit nach dem ersten Drive, der so klassisch für die Indianapolis Colts in dieser Saison war, nicht diese splashy großen Plays, sondern einfach Run, Pass, Run und dann haben sie das First Down. Und ja, dann wirkte das Spiel so ein bisschen schon eigentlich weg für Houston.
Ja, definitiv. Also schon erstaunlich, dass die Defense der Colts wirklich so am Ende der Saison wirklich auf dem Punkt da ist. Ne? Sie haben vor 3 oder 4 Wochen gegen Dallas ja noch einen Shutout produziert. Nun kann man dazu sagen, okay, Dallas war so ein bisschen vielleicht nicht ganz so motiviert in dem Moment, denn die Division war schon so gut wie sicher. Ich glaube noch nicht komplett. Sie hätten sie noch verlieren können. Ne? Aber haben sie 23-0 gewonnen. Ja, ist nicht ohne. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf dieses Spiel gegen Kansas City jetzt am Samstag. Ist für mich vielleicht sogar das... Ja, nee, das ist spannendes. Es ist sehr schwierig, ein spannendes Spiel zu benennen. Also ein spannendes Spiel zu benennen. Denn die sind alle, haben alle ihre Storys dabei. Ich frage mich wirklich, was die Colts, die gegen KC, wie sie dort stehen wird, können. Hab so ein bisschen Bedenken, was die offensive Feuerkraft quasi angeht, der Colts. Denn Inman hat in den letzten Wochen überzeugt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, gut, das kann er halten, das Niveau. Und am Ende kommst du dann halt nur mit Hilton vielleicht und Eric Ebron, der eigentlich fast ausschließlich seine Production in der Red Zone hat, vielleicht nicht weit genug. Also das ist so ein bisschen die Sache. Allerdings ist die Run-Defense von KC auch wieder so eine Sache. Schwierig.
Sehr, sehr schwierig. Vielleicht ein kurzer Satz noch zu Houston, die wir natürlich auch nicht vergessen wollen. Die natürlich enttäuscht haben, mal wieder unter Bill O'Brien, für mich eigentlich einer der Trainer, der so ein bisschen auch in, auf jeden Fall muss man ein Fragezeichen hinter ihnen machen, der eigentlich mit einem Team, von dem auch viele jetzt gesagt haben, zumindest war es immer die Stärke des Teams, die Defense. Diese Defense wird auch nicht unbedingt jünger. J.J. Watt hat sich durch die Saison durchgeschlagen, aber man hatte auch immer wieder das Gefühl, dass er einige Spiele nicht bei 100% war. Jadeveon Clowney ist natürlich auch eine Frage, kann man ihn langfristig noch halten?
Ja, also langfristig weiß ich nicht. Der wird auf jeden Fall einen Franchise-Tag kriegen.
Ja.
Wenn er nicht eine Verlängerung bekommt und entweder wieder weggetradet oder er bekommt eine Verlängerung, denn auch wenn er jetzt vielleicht nie an das das Potenzial wirklich hatte, was ihm quasi zugesprochen wurde, als er der First Overall Pick war, ist er halt doch sehr gut auf einer Position, die drittwichtigste in der Liga ist oder die
definitiv,
zumindest die zweithöchst bezahlte Position der Liga ist. Und da kriegst du dann halt auch, wenn du in Top 10 bist, noch ordentlich Kohle, sag ich mal. Ne?
Klar. Whitney Merciless gehört dann auch dazu, zu denen, die etwas in die Jahre kommen. Das komplette Backfield ist relativ alt. Das hat man gesehen, die hatten unglaubliche Probleme. Genauso in der Offense haben sie neben der Andre Hopkins eigentlich niemanden, der dann in so einem Spiel zum Beispiel gegen so viel Zonenverteidigung auch mal, genau den Spot findet, den du brauchst, um eben diese Zonenverteidigung zu schlagen. Kein Tight End, kein Slot Receiver. Also eine O-Line, die immer noch nicht wirklich stark ist. Da ist sehr, sehr viel zu machen für die Houston Texans in der Offseason. Plus eben die Frage, ob der Coach noch der richtige ist.
Ja, das ist jetzt tatsächlich auch was, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, okay, so langsam könnte Billy O sich warm anziehen, denn die nächste Saison könnte so eine Make-it-or-break-it-Saison für ihn werden. Denn seit 2014 ist er da und er war irgendwie immer so ein bisschen erfolgreich, aber dann auch wieder nicht. Ne? Also in 2014, was man vielleicht zuvor sagen muss, seine Karriere bei den Texans war wirklich geprägt davon, dass er Ewigkeiten gebraucht hat, um seinen Quarterback zu bekommen. Er hat mit 12 Starts mit Fitzpatrick probiert, dann hat Ryan Mallett nochmal 2 Starts bekommen.
Brandon Whedon.
Case Keenum war auch dort für 2 Starts. Brian Hoyer.
Osweiler.
Osweiler tatsächlich hat 14 dann in 2016 bekommen. Ryan Mallett, noch ein weiterer Tom Brady Backup nach Brian Hoyer, hat 4 Starts bekommen. TJ Yates, wer kennt ihn nicht, hat insgesamt 5 Starts bekommen. Und Tom Savage hat 9 Starts bekommen. Also, und Brandon Whedon, wenn ich vergessen, hat auch 1 bekommen. Hat lange gedauert. Jetzt hat er Watson.
Na gut, aber.
Der als der Messias im letzten Jahr auserkoren wurde, nachdem er 7 Spiele, glaube ich, sehr überzeugend gespielt hat. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen, aber so ein bisschen wie Jimmy Garoppolo, nachdem er 6 Spiele, glaube ich, letztes Jahr bei den 49ers hatte, irgendwie slow your ropes, also ein bisschen vorsichtig sein, bevor man da quasi den nächsten Greatest of All Time verfrüht ausruft.
Absolut. Insgesamt für mich einfach ein Team, das zu schwach ist für die Playoffs. Der Rekord, mit dem sie in die Playoffs eingezogen sind, spiegelt nicht unbedingt das Können des Teams wieder, muss man leider attestieren für Houston. Was uns zum nächsten bringt, beziehungsweise wir können eigentlich direkt schauen, das nächste Spiel für die Indianapolis Colts, du hast es angesprochen, Christian, ist das erste Spiel am Samstag, 10.35 Uhr bei NBC für alle, die den Game Pass haben. Es wird kein ESPN-Spiel mehr geben. Für mich persönlich ein sehr wohltuendes Erlebnis.
Ein Booger McFarland.
Ja, kein ein Wochenende ohne ESPN. Nein, auf NBC, 10.35 Uhr unserer Zeit am Samstag, die Indianapolis Colts zu Gast bei den Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium. Ja, viele sagen, Christian, das könnte das One-and-Done-Game sein für Kansas City. Das ist natürlich immer das Problem, dass diese Teams, die Wildcard off haben, also eine Bye-Week haben, können natürlich nicht zeigen, wie sind sie gerade drauf. Und jeder, sowohl die Teams, die jetzt am Wildcard-Weekend gewonnen haben, als auch natürlich alle 389 Millionen Football-Analysten und Experten und TV-Sternchen gehen natürlich mit dem gleichen Momentum mit und sagen, okay, die Colts, die haben jetzt die Chance, Kansas City komplett rauszuhauen, die sind so gut drauf. Einfach auf Grundlage dessen, dass man von Kansas City jetzt schon gefühlt lange nichts mehr gesehen hat. Glaubst du das, dass es möglich ist, dass Houston, also dass Indy, Entschuldigung, das Spiel gewinnen kann, wirklich in einem Arrowhead?
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir bei KC einfach insofern nicht sicher, die Niederlagen, die sie in der Saison hatten, waren immer gegen Playoff-Teams. Also sie haben gegen, lass uns mal kurz überlegen, gegen die Rams verloren, gegen die Patriots haben sie verloren, ne? Mhm. Gegen wen noch?
Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen haben sie noch verloren?
Ich schaue mal gerade fix nach. Am Ende gegen die Seahawks haben sie noch verloren und gegen die Chargers.
Stimmt, ja. Mhm.
Und okay, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, es ist besser, gegen diese Teams zu verlieren, als gegen die Teams, gegen die Patriots verloren haben zum Beispiel. Alles Nicht-Playoff-Teams quasi. Aber es zeigt natürlich auch, wenn du 2 Siege und 4 Niederlagen gegen andere Playoff-Teams hast, dass du anfällig bist, ne? Und diese Niederlagen waren halt auch nicht immer auswärts. Ich glaube allerdings nur gegen die Chargers haben sie zu Hause verloren. Ansonsten waren die Niederlagen immer auswärts. Ich finde, sie haben da eine gewisse Anfälligkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Indy auch eine Menge Schaden übers Laufspiel wird anrichten können. Aber so richtig glauben tue ich da nicht.
Okay, also du glaubst nicht so wirklich dran, dass Indy es schaffen kann, aber du könntest dir das vorstellen.
Nein, ich glaube daran, dass sie es schaffen können, auf
jeden
Fall. Ach
so, okay. Du.
Aber ich sage nicht, sie werden es tun.
Okay. Sehr sicherer Pick, Christian, sehr, sehr gut. Wir haben ja extrem viel Defense jetzt gesehen, vor allen Dingen bei den Spielen, zu denen wir dann gleich noch kommen. Dieses Spiel Colts Chiefs verspricht eigentlich mal wieder so ein klassisches Feuerwerk der Offensive zu sein, so wie wir das aus der Regular Season kennen, vor allen Dingen von Spielen mit den Kansas City Chiefs. Und die Colts, ein Team, von dem jetzt eben viele denken, oder auch gerne die Buchmacher, die dann Over-Under, habe ich gerade gesehen, von 57 Punkten insgesamt zusammenbringen, die eben sagen, okay, Indianapolis ist in der Lage mitzuziehen, also diesen Shootout mitzuspielen. Wenn es zum Shootout wirklich kommen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass Indy mit einer besseren Defense das Spiel gewinnen kann. Ich bin total unsicher bei diesem Spiel. Also ich bin deutlich sicherer bei den anderen Spielen, die uns bevorstehen. Das Spiel, das ist für mich ein absoluter X-Faktor, 50-50. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich finde das Spiel auch relativ offen. Weißt du, wie die Line ist bei dem Spiel?
Kansas City bei minus 5,5.
Okay, das ist eine Menge. Ich hätte die Line, glaube ich, näher gesetzt. Ich hätte sie wahrscheinlich so bei minus 2 oder so gesetzt. Also minus 2 heißt, dass Indianapolis quasi mit 2 Punkten Vorsprung ins Spiel startet bezüglich Wettergebnissen. Falls ihr da noch nicht so erfahren seid.
So erfahren wie Christian, der am Wettschalter erstmal eine Story erzählt, bevor er sein Wetter ablegt. Okay, lass uns doch
Wollen wir jetzt schon offiziell wetten?
Ja, natürlich. Also eigentlich ist es ja offensichtlich Tradition, dass jeder, der irgendwie über Football spricht, das Unnötigste der Welt macht und nämlich ein Spiel vorher prognostiziert. es ist im Sport so ungefähr das Redundanteste, was man machen kann. Aber
das ist
okay.
Jetzt nur, weil du letztes Wochenende so krass abgelost
hast. Ja, eben, klar.
Ja.
Das ist, Nein, lass uns das machen. Ich glaube, Kansas City gewinnt es könnte ein Touchdown-Unterschied sein.
Okay.
Mit dem Kansas City das Spiel gewinnt.
Also KC covered quasi.
Genau.
Deckt den Spread ab.
Ja.
Weißt du was? Nee, ich glaube, die Colts gewinnen outright.
Okay.
Also tatsächlich. Also ich sag, Felix.
Schreibst du das jetzt auf, oder was?
Ja.
Gut. Ich gehe schon mal rüber zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Wegen Christian, die Excel-Tabelle füllt. Das Spiel in der Nacht dann unserer Zeit, die Seattle Seahawks zu Gast bei Dallas, den Cowboys, das einzige Team, das die eigene Division gewinnen konnte und dann auch das erste Spiel im Wildcard-Weekend gewinnen konnte, die Dallas Cowboys, und die meisten, wie von mir vorhin angesprochenen, Punkte erzielen konnte mit 24. Erstaunlicherweise, dass wir so ein Low-Scoring Wildcard-Weekend erleben, nachdem wir das High-Scoring Regular Season ever gesehen haben. Dallas gewinnt, wie gesagt, 24-22. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade. Ich habe sehr, muss ich zugeben, für die Seahawks gehalten. Ich bin ja ein großer Russell Wilson-Fan. Ich denke mir auch, in dem Spiel hat er sehr, sehr gut gespielt. Ich kann mich nicht anfreunden mit der ganzen Kritik, die es danach gab, dass die Seahawks zu wenig gelaufen sind, dass sie, zu wenig geworfen haben, zu wenig geworfen und zu viel gelaufen sind, nicht das Spiel frühzeitig in die Hände von Russell Wilson gelegt haben. Ich bin damit nicht fein, denn ins vierte Quarter gehend haben die Seahawks mit 14-10 geführt, auswärts bei den Dallas Cowboys. Das war für mich das richtige Playcalling, und es war auch der richtige Gameplan, die sie hatten. Sie haben eine gute Defense aufs Feld gebracht. Sie haben auch wenn Ezekiel Elliott an Stats natürlich mal wieder einen guten Tag hatte mit 137 Yards, haben sie ihn zumindest bis zu der Zeit, wo das Spiel ausgeglichen war, auch gut in Schach gehalten. Und Russell Wilson hat die Momente, die er hatte, die extrem schwierig waren, wenn sie eben zweimal gelaufen sind und dann eben dritten und langen Versuch hatten, extrem gut gespielt hat. Für mich, was diese Situation angeht, immer eigentlich einer der besten Quarterbacks oder vielleicht der beste Quarterback in der Liga ist, den besten Touch hat, was seinen Wurf angeht. Und ich deswegen einfach ein bisschen traurig war, also dass sie es dann doch nicht geschafft haben, dass sie es nicht geschafft haben, vor allen Dingen mit ihren Receivern, Doug Baldwin, der so abgetaucht ist, die Defense von Dallas, die sehr, sehr viele Schwachpunkte auch aufgezeigt hat in diesem Spiel. Das haben sich die Rams, glaube ich, gerne angeguckt, was den Rams sehr in die Karten spielen wird. Da hab ich mich gefragt, warum Seattle das nicht mehr angreift. Diese klassischen Crossing Routes mit Doug Baldwin hätten, glaube ich, zum Erfolg führen können, aber leider nicht der Fall gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also ich glaube, im Anfang des vierten Quarters hatten die Seahawks einen Average pro Lauf von 3 Yards. Ich glaube, irgendwie so um die 20 Rushing Attempts. Und das ist irgendwie, ja, okay, ja, wenn du eine Führung verwaltest, ja, okay, gebe ich dir recht, dann machst du weiter, wie du weitermachst. Dann wird es so ein bisschen laufen, um natürlich ein bisschen mehr Clock zu verbrennen, auch wenn es natürlich so früh im Spiel noch nicht so viel Unterschied macht. Aber ja, ich weiß es nicht. Also Du brauchst es natürlich auch, damit deine Play-Action effektiv bleibt. Ne? Das ist auch die Sache. Und damit haben sie natürlich auch speziell Russell Wilson natürlich viel Erfolg gehabt. Ich weiß es nicht. Also
naja,
ich bin erstaunt, dass die Cowboys-Defense so gut ist, wie sie ist. Und damit hätte vor der Saison, glaube ich, auch niemand gerechnet. Ne?
Nee, wobei, es hatte sich ja schon angedeutet im letzten Jahr, die Play-Action hat man halt so relativ komplett aus dem Spiel genommen für Seattle. Das kann man ihnen auf jeden Fall vorwerfen, dass sie, was ihr Laufspiel angeht, eben sehr predictable waren, vorhersehbar waren. Denn wenn du beim ersten Versuch läufst, beim zweiten Versuch läufst, kannst du halt beim dritten kein Play-Action mehr spielen, weil du dann Dritter und Neun hast und darauf fällt kein Linebacker, keine Defense rein in der NFL. Von daher hast du es, und das meine ich halt, hast du es Russell Wilson extrem schwierig gemacht. Also man hätte es ein bisschen besser mischen können. Die Anzahl der Passversuche versus Run-Versuche war in meinen Augen genau das richtige Mittel, um Dallas da zu schlagen auswärts. Man hat es vielleicht einfach ein bisschen besser mischen können, sodass man es ein bisschen unvorhersehbarer gestaltet hätte.
Ja, muss auch dazu sagen, ich meine, das war ja auch der Erfolg der Seahawks in diesem Jahr. Ne? Ohne das erfolgreiche Laufspiel wären sie, glaube ich, nicht in die Playoffs noch reingekommen am Ende.
Ja, die beste, das beste Run-Team in der Liga gewesen, in das Spiel gehend.
Ja. Ja, ist nicht so einfach. Aber ich weiß nicht, man muss auch Dallas dann wirklich auch das zusprechen. Ich finde, Dak Prescott hat auch ein passables bis gutes Spiel gehabt.
Ja.
Und Ezekiel Elliott ist irgendwie ziemlich konstant.
Ja, klar. Jahr.
Also, und dann hast du natürlich dann auch noch die Verletzung von Hurns, die relativ unschön war anzuschauen. Die natürlich dann auch nochmal so ein Stöckchen ins Getriebe wirft, ne? Und das hast du überkommen. Insofern, ne?
Ja, wobei, das wird jetzt natürlich nicht leichter, wenn man nach vorne guckt, für da. Also, sie haben es gut gemacht, klar. Dak Prescott mit seinem Lauf für den Touchdown, das war, glaube ich, extrem wichtig. Ansonsten hat er das solide und sicher gespielt, auf jeden Fall. Ja, Elliott, von dem, da muss man ja schon fast von einem schlechten Spiel reden, wenn er nicht die 100-Yard-Marke knackt. Das Problem wird jetzt natürlich sein, dass Hurns raus ist. Beasley hat diese Woche noch nicht trainiert und wird auch wahrscheinlich morgen nicht trainieren, so wie es aussieht.
Ja, aber er hat ja zu Ende gespielt, ne?
Ja, aber extrem limitiert, so sah es zumindest aus. Also fehlt da auf jeden Fall für Dak Prescott in einem Spiel gegen die Rams natürlich die ein oder andere Anspielstation. Also neben Amari Cooper hat er dann eigentlich nur noch Gallup. Und ja.
Tevin Austin hat auch einen Pass gefangen.
Tevin Austin.
Und hat einen furchtbaren Jetsweep, der total in die Hose gegangen ist.
Ja, aber das ist halt auch so die Sache. Also, es ist so vorhersehbar mittlerweile. Tevin Austin, sobald er aufs Feld kommt, weißt du eigentlich, oder sobald er in Motion geht, weißt du, okay, es ist ein Jetsweep zu ihm, Endaround, was auch immer. Also es ist nicht wirklich überraschend, was du mit Tevin Austin noch machen kannst. Viel interessanter finde ich auf der Defense-Seite. Sean Lee, der relativ früh im Spiel ein paar Snaps bekommen hat, nicht sehr gut aussah, muss man
damit
sagen.
Damit er auch nochmal Game Started quasi nochmal eins dazu addieren kann.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob er gestartet ist, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sah er nicht gut aus. Ist eine interessante Sache. Also in meinen Augen ja ins Team oder in den Kader geredet worden vom Besitzer Jerry Jones. Denn das Team sieht deutlich besser aus mit Leighton Vander Esch und Smith. Und ich glaube auch, dass Sean Lee sein letztes, ja, je nachdem.
Mindestens zu dem Vertrag, den er hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sony
rausgeworfen wird. Ich glaube nicht, dass sie ihn 2019 noch halten für die Cap-Number von über 10 Millionen. Ich glaube, das Saving ist auch relativ gut. Also Dead Money werden sie, ich glaube, sind unter 4 Millionen.
3 Millionen Dead und 7 Millionen saved.
Das ist ja auf jeden Fall machbar für die Cowboys und ich glaube nicht, dass sie ihn weiter tragen werden. Aber vielleicht wird er ja direkt, das machen die Cowboys ja gerne, Linebacker-Coach oder whatever. Ich meine, wenn Kellen Moore Quarterbacks-Coach ist, dann, kannst du eigentlich jeden.
Oder er wird direkt Special Quarterback Consultant für Jerry Jones' Enkel.
Ach ja, genau. Stimmt. Der wird direkt von Jerry Jones in 2021 mit dem Nummer 1 Pick gedraftet.
Mit Sicherheit. Der wird extra dafür getankt, damit er dann in dem Jahr den ersten Overall hat.
Okay, gucken wir nach vorne. Die Dallas Cowboys. Spielen jetzt das späte Spiel am Samstag.
Wir müssen noch kurz auf Michael Dixon eingehen, finde ich.
Okay, wenn du magst, dann geh gerne auf ihn
das,
ein.
Sowas, das finde ich immer, das finde ich immer spannend, denn ich habe das zum Ende der letzten Saison hin habe ich damit angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren, wann das letzte Dropkick Field Goal oder Extra Point oder so geschossen wurde. Kurze Erklärung: Janikowski, der Kicker der Seahawks, der Senior der Liga.
Das ist gemein. Aber in meinen Augen der vielleicht unaustrainierteste Spieler in der ganzen Liga. Also Vince Wilfork ist in meinen Augen, egal. Ja, bitte?
Er sieht so aus, als wenn er nicht viele Fucks geben würde. Ne? Also er ist irgendwie, I'm just here to just get paid, nach dem Motto. Er hat sich irgendwie in einer relativ komischen Bewegung beziehungsweise mit einer relativ späten Reaktion auch an den linken Oberschenkel gefasst. Ne? Fandst du das auch so komisch?
Es war relativ spät, Christian, weil es eine Zeitlupe war.
Nein, es war auch live. Also er hat irgendwie durchgeschwungen mit dem Bein.
Ja, manchmal
und
kommt
dann das Bein wieder runter.
Das ist Adrenalin. Du weißt noch nicht, ob der Kick durchgeht, stehst völlig unter Strom und dann merkst du erst, oh, ich wurde getroffen. Fasst dir an den Oberschenkel.
Ja, naja, auf jeden Fall war er dann raus. Und Michael Dixon dann hat sich die ganze Zeit so überlegt, wird er nochmal ein Field Goal schießen? Das wäre ja irgendwie seit Ewigkeiten das erste Mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal war 2001 oder so. Da hat Bill Belichick seinen Panther nochmal aufs Feld geschickt in seinem letzten Spiel und durfte dann nochmal einen Dropkick-Field Goal probieren. Ist aber leider nicht dazu gekommen, denn die Seahawks sind danach für 2 gegangen.
Ja, was relativ gut war, denn wie gesagt, dadurch haben sie ihre Führung auch ein bisschen besser ausgebaut für die Seahawks und sie hatten auch kein Problem, beide Two-Point-Conversions zu verwandeln. Traurig war dann nur ein bisschen, dass der Onside-Kick so dermaßen in die Hose gegangen ist. Also
ja, das war so Kategorie Mortar-Kick, ne, von Patriots gegen Philly in 2015.
Genau, da frage ich mich dann, okay, irgendwie muss es ja so geplant gewesen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er ihn
so verwandelt. Ja, war auch so geplant. Das hat Pete Carroll, glaube ich, so auch bestätigt.
Ja, aber eben sehr, sehr in die Hose gegangen. Richtig von den Kommentatoren gesagt, der einfachste Catch, den Cole Beasley an dem Tag wahrscheinlich hatte. Ich wollte auf das nächste Spiel zu sprechen kommen. Es könnte fast ein Heimspiel werden, denn die Dallas Cowboys sind ja in Oakland, heißt es? Ja, ich glaube, es ist so. In Kalifornien haben sie ja ihr Off-Season-Trainingslager immer.
Ja,
das
stimmt.
Heißt, die Cowboys haben da extrem viele Fans in Kalifornien, sind da fast schon ihr zweites Zuhause. Verbringen da ja mehrere Monate dann. Und sie werden jetzt spielen gegen die LA Rams und wir wissen das ja auch schon aus der Regular Season. Besonders in LA haben die Rams nicht unbedingt bei den Heimspielen immer sozusagen die lautesten Fans oder die Mehrheit der Fans hinter sich. Das heißt, es könnte fast ein Heimspiel werden für Dallas, wenn sie dann zu unserer Zeit kurz nach 2 am Samstag beziehungsweise ganz, ganz frühen Sonntagmorgen ihr Divisional Round Game spielen werden gegen die Rams im Colosseum von LA. Das ist Over-Under bei 49,5 und die Rams mit minus 7.
Minus 7?
Ja.
Oh, dann nehme ich auf jeden Fall die Punkte, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das hört sich für mich ziemlich viel an.
Ja, ne?
Ja.
Vielleicht ein bisschen zu viel. Oder?
Ja, möglicherweise. Ich meine, die Rams haben jetzt im letzten Stretch der Regular Season auch nicht so richtig gut überzeugen können. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Sache.
Ja, das stimmt. Aber auch da wieder die Frage, gut, also ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen, ne? Wir hatten die Philadelphia Eagles, die gibt es ja auch, glaube ich, auch noch in den Playoffs, ne? Die sich irgendwie durchgemogelt haben. Die ja diesen unglaublichen Run hatten mit Carson Wentz, dann ist er down gegangen, dann haben alle gesagt in der letzten Saison, ach du Jemine, Nick Foles hat nicht gut gespielt, damals, glaube ich, gegen die Giants ein ganz bitteres Spiel gehabt.
Da war ich auch ganz vorne mit dabei.
Alle haben gesagt, oh Gott, das war's dann und dann hatten sie in den Playoffs quasi wieder zu alter Stärke zurückgefunden und genau das erwarte ich eigentlich auch von den Rams. Mit sehr viel Vorbereitung jetzt können sie sich auf die Cowboys zubewegen. Die Cowboys kommen, wie gesagt, gerade in der Offense mit einigen Verletzungssorgen daher. Ich sehe die Rams auch dieses Spiel gewinnen. Und zwar deutlich. Ja.
Nee. Ich glaube an die Cowboys.
Ja, die Cowboys, die können halt, haben es geschafft, viel zu verstecken in ihrer Defense. Die super gut ist, die Front Seven ist sehr, sehr gut, vielleicht das beste junge Linebacker-Duo in der Liga, keine Frage. Aber danach wird es ein bisschen schwierig, weil die Safeties und auch alle Corner, abgesehen von Byron Jones, natürlich sehr, sehr gut aussehen in dieser Defense, wenn eben der Quarterback relativ schnell unter Druck gesetzt wird. Mhm. Ich glaube, sie werden ihre Probleme haben, besonders wenn sie Zonenverteidigung spielen müssen, besonders wenn sie gegen die LA Rams dann stehen, und kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Backfield so lange aushalten kann gegen Brandon Cooks etc. pp. Woods. Ich glaube es nicht.
Ich nehme die Punkte. Ich glaube doch, dass, also ich will nicht so zwei Hero-Picks nacheinander machen.
Hero-Picks?
Underdog-Picks oder wie auch immer du das nennen möchtest. Das wird mir zu gefährlich. Ja. Ich muss noch ein bisschen meine Führung.
Okay,
meine Führung verteidigen.
Ja,
also ich nehme die Punkte. Oh, cool. -7. Mhm. Und du nimmst die Rams.
Ja. Kommen wir zum nächsten Wildcard-Game, was wir erleben durften. Vielleicht das aufregendste Spiel, obwohl, ja, die beiden letzten waren extrem aufregend. Viel mehr als die ersten beiden. Der Sonntag, ein sehr, sehr aufregender Sonntag auf jeden Fall. Zu Beginn die LA Chargers bei den Baltimore Ravens. Das Rematch, was sie 2 Wochen vorher schon spielen konnten, als die Baltimore Ravens in LA gewonnen haben. Und viele gesagt haben, okay, das wird verdammt schwierig für LA. Ich war einer davon. Ich habe gesagt, Baltimore gewinnt das. Aber die Chargers kamen mit dem perfekten Gameplan zurück. Und haben das Spiel gewonnen, 23-17, und den nächsten Division Champion aus dem Playoff-Rennen rausgeworfen. Christian, 2 Fragen. A, was hast du davon gehalten, von Gus Bradley, seiner Defense quasi die Linebacker durch seine Safeties zu ersetzen, um das Laufspiel zu unterbinden, besonders das von Lamar Jackson? Und dann natürlich die große Frage des Tages: Hättest du Joe Flacco aufs Feld gebracht?
Ob ich das erwartet hätte mit den 7 Defensive Backs?
Ja.
Oder
wie du es fandest?
Also erwartet ist schwierig, das ist irgendwie so außergewöhnlich.
Ja.
Ich glaube, in dieser Saison gab es, glaube ich, kein Team, das mehr als 18 Snaps mit 7 Defensive Backs in einem Spiel gehabt hat.
Mhm.
Und da muss man schon sagen, das ist schwierig, das dann zu erwarten. Aber es hat super gut funktioniert, ne? Das ist halt die Sache. Aber du brauchst natürlich auch spezielle Safeties dafür. Und gerade Derwin James, ja, hat es bewiesen. Also er hat seinen hohen Draft-Status bis jetzt in dieser Saison wirklich gut untermauern können. Du brauchst halt ein spezielles Personal dafür. Aber es war eine ziemlich gute Antwort für Lamar Jackson. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht's mit ihm weiter? Kann er sich weiterentwickeln? Wenn jetzt quasi der Blueprint, der Bauplan, wie man ihn verteidigt, quasi präsentiert wurde und jetzt vielleicht nächstes Jahr mehrere Teams das selber machen, ist er dann in der Lage, quasi einen Schritt weiter zu gehen und nicht dasselbe Ende zu erleben, wie es Tim Tebow damals getan hat? Denn er hat es nicht geschafft, damals den Schritt weiterzugehen und sein Spiel weiterzuentwickeln.
Ja, aber so weit will ich jetzt noch nicht gehen, ihn mit Tim Tebow zu vergleichen.
Nee, habe ich auch nicht.
Gott bewahre.
Entweder oder.
Er hat schon mehr gezeigt für mich als Tim Tebow, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde nicht, dass er so, das kann nicht so gut werfen, ne?
Ja, man muss wirklich sagen, es war eine großartige Leistung von den Chargers in der Defense. Das, was du angesprochen hast, mit den Safeties natürlich, aber auch, dass sie Ingram und Bosa quasi immer auch wieder rotiert haben, dass sie mit ihnen sowohl durch die Mitte, aber auch dann wieder von außen gekommen sind, aber deutlich mehr durch die Mitte gerusht sind, was sie in dem vorherigen Spiel nicht getan haben gegen Baltimore, was Baltimore, glaube ich, auch verunsichert hat. So haben sie mehr Druck auf Jackson schneller ausüben können und eben die, wie du so schön immer sagst, Ränder secured gegen den Lauf. Das war, fand ich unglaublich stark. Und für Baltimore waren es einfach 3/4 zum absoluten Vergessen in die Tonne kloppen. Aber danach hat Jackson viel gezeigt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war so ein bisschen so die Garbage-Time. Aber Garbage-Time war es auch nicht so wirklich, weil er war kurz davor, das Spiel noch zu drehen. Von daher, weiß ich nicht. Also der man muss ja auch bedenken, er wurde eigentlich ab der Halbzeit konstant von den Fans ausgepfiffen, was ich nicht verstehen kann. Er wurde von Joe Flacco eigentlich auch komplett ignoriert an der Seitenlinie. Also es gab ja alle 10 Sekunden dann die Kameraperspektive auf die beiden und ich hätte mir so ein bisschen so erwartet, dass jetzt der Veteran Quarterback ihn so ein bisschen coacht, so ein bisschen zusagt, aber die saßen nebeneinander wie, weiß nicht, so 2 Schulkinder, die man irgendwie in die letzte Ecke verfrachtet hat. Das war ganz schwer mit anzusehen, finde ich. Und trotzdem hat Lamar Jackson es geschafft, das quasi alles so ein bisschen auszublenden und hat das Team nochmal rangebracht. Und das fand ich schon bemerkenswert. Und die Chargers haben es nicht geschafft, das Spiel dann für sich zu gewinnen mit der Offense. Dadurch, dass Baltimore im Grunde genommen noch besser fast gespielt hat in der Defense. Das war so eine unglaubliche Defense-Leistung. Das habe ich selten gesehen. Und Lamar Jackson war kurz davor, das Spiel nochmal zu drehen. Also ich finde, das war die richtige Entscheidung, ihn durchspielen zu lassen.
Ja.
Und Shame an alle Fans und Twitter-Leute, die Jackson rausschmeißen wollten und ihn nicht mehr sehen wollten. Denn er hat die 7 Spiele gewonnen, er hat sie in die Playoffs gebracht. Und zu denken, jetzt bringe ich Joe Flacco rein, der mal den Super Bowl gewonnen hat, von dem ich sage, dass er vielleicht zu den Elite 10 oder weiß ich nicht wie viel gehört, meinetwegen. Aber er hätte es nicht besser machen können, weil das Laufspiel war komplett rausgenommen durch die Chargers. Und der Pass Rush wäre der gleiche gewesen gegen Joe Flacco. Die Chargers hätten jetzt nicht aufgehört. Von daher hätte Joe Flacco nicht mehr machen können.
Ja gut, ich meine, das ist sowieso die Frage. Also erstmal, dass Fans so reagieren, das kann ich auch immer nur schwer nachvollziehen. Also zum einen, klar, du hoffst für dein Team auf der einen Seite, zum anderen gibt es natürlich auch in der Regel eine Menge Kohle aus für so eine Karte. Und wenn du dann halt über lange Strecken so eine fast Nullnummer erlebst, dann kann ich das auch verstehen, dass du frustriert bist. Nichtsdestotrotz würde ich auch niemals einen Rookie-Quarterback dann ausbuhen. Das ist vor allen Dingen nicht, wenn es in Playoffs ist. Wenn das jetzt irgendwie das 16. Spiel in Folge ist, wo es so läuft, dann ist es vielleicht was anderes. Da muss ich dir recht geben. Das fand ich so irgendwie auch nicht cool. Und die Frage, bringt man Flacco rein oder nicht? Ja, das hat... Ich meine, dass die Zeit von Flacco vorbei ist in Baltimore, ist ja klar. Wenn man First-Round-Quarterback draftet, dann macht man das nicht, um den 5 Jahre auf der Bank sitzen zu lassen und danach in der Free Agency gehen zu lassen. Ne?
Für einen Second Rounder.
Ja, also. Der gute Jimmy G.
Der wurde nicht in der ersten Runde, aber ja, fast. Nee, aber genau. Ich verstehe, was du sagst. Und vor allen Dingen, es gab nur einen einzigen Moment, wo man das hätte überlegen können, aber es hätte in meinen Augen keinen Unterschied für das Spiel gemacht und das war in der Halbzeit. Da hätte man sagen können, okay, wir nehmen jetzt Joe Flacco. Danach kannst du es vergessen. Also dann im 4. Viertel, wenn die Baltimore Ravens 3-and-out gehen, zu pfeifen und Joe Flacco zu fordern. Ey.
Nee, da ist das Spiel dann auch vorbei.
Ja, aber das nervt. Das hat mich unglaublich genervt. Also es hat mich. Ja.
Also es gab auch irgendwie so eine Interpretation vom Kommentar von Harbaugh in der Halbzeit, dass er quasi Lamar Jackson noch ein Drive Zeit geben würde, um sich nochmal unter Beweis zu stellen, sich zu fangen oder wie auch immer. Und dann würde Joe Flacco reinkommen. Hat sich dann aber halt auch nicht bewahrheitet. Also ich glaube, dass sie da auch eher gesagt haben, gut, mit diesem Team kommen wir in diesem Jahr bestimmt nicht in den Super Bowl. Warum sollten wir dann jetzt auch noch das riskieren, dass wir Lamar Jacksons Psyche quasi anknacksen oder Selbstbewusstsein irgendwie anhauen? Und damit die Zukunft noch mehr gefährden, ne? Nur damit wir dann vielleicht ein Wochenende weiterkommen würden.
Du willst ja nicht den zweiten Jamarcus Russell oder so dadurch produzieren oder,
genau.
Oder Tim Tebow, der ja dessen ganzes Leben im Grunde genommen ja zerstört wurde durch Bill Belichick. Hat alles kaputt gemacht.
Und Josh McDaniels,
genau. Jetzt die Chargers. Beim Eishockey werden ja immer so gerne die 3 Stars, also die 3 Sterne vergeben an die 3 besten Spieler. Klar, Melvin Ingram in meinen Augen, Derwin James, du hast ihn angesprochen, aber auch Desmond King als Corner, der fantastisch im Special Team ist.
Genau.
Ja, auch auf beiden Positionen in den Pro Bowl gekommen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, oder war es All-Pro? Ich weiß nicht mehr genau, ist eigentlich auch relativ egal. Auf jeden Fall ein unglaublicher Spieler. Jetzt traben die Chargers also weiter da im Osten an der Ostküste rum, gehen noch ein Stückchen weiter bis nach Foxborough, wenn dann am kommenden Sonntag um 7.05 Uhr auf CBS mit dem großartigen Tony Romo das Spiel der Chargers gegen New England ansteht. Wir haben Over-Under von 45,5 und New England mit -4.
Das Over-Under ist Wundert mich auf den ersten Blick ein bisschen, dass es so wenig ist. Aber gut, das liegt natürlich auch an den Offensivproblemen der Patriots, die sie in diesem Jahr gezeigt haben.
Ja, ich denke auch. Ich glaube nämlich, dass die Chargers das gewinnen werden und die Patriots nicht so viele Punkte aufs Tablett bringen, dass wir zusammengenommen auf diese Zahl kommen werden.
Also ich glaube schon, dass die Patriots dieses Spiel nochmal gewinnen werden. Die Chargers haben einen sehr talentierten Kader. Auf vielen Positionen sind sie sehr gut besetzt. Das fängt mit Keenan Allen an. Tyrell Williams, der wirklich in diesem Jahr so zum Ende hin es wirklich schafft, so seinem First-Round-Status ein bisschen gerecht zu werden. Aber ich finde, dass ich weiß nicht, ob Hunter Henry tatsächlich spielen wird.
Müssen wir Stephen A. fragen.
Also ich glaube, dass er auf jeden Fall, er wurde jetzt aktiviert in den 53-Mann-Kader, das heißt, er könnte theoretisch spielen. Wie gut er dann sein wird, ob er noch sehr rostig ist oder was auch immer, das ist schwer abzuschätzen. Ich denke eher, dass er nicht so top auf einmal da sein wird. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt spielen wird. Vielleicht wird er auch nur als Backup quasi da sein. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube diese Woche noch nicht dran, dass die Patriots verlieren werden.
Ich glaube, es ist so ein bisschen Sean Rivers. Die Chargers haben eins geschafft, was die Patriots in dieser Saison nie geschafft haben. Gut, das kann man sagen, die spielen eh zu Hause, aber sie sind auswärts unglaublich stark, die Chargers. Sie gewinnen ihre Auswärtsspiele. Sie gewinnen
also
die deutlich.
Jedes Spiel ist ein Auswärtsspiel für sie.
Ja, aber sie die sind unglaublich stark auswärts. Philip Rivers hat auch gegen jetzt eine der unglaublichsten Defenses, die ich in sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, cool und gut das Spiel gemanagt, das super gemacht. Er wird gegen die Patriots deutlich mehr Optionen haben, er wird deutlich mehr Freiheiten haben, er wird deutlich weniger Druck haben. Und dann sehe ich einfach, dass die Chargers genug Punkte machen werden, um dieses Spiel zu gewinnen in Foxborough, weil ich nicht sehe, dass die Patriots da mithalten können, weil die Chargers werden jetzt natürlich ihren Gameplan wieder komplett umstrukturieren und wieder ganz anders spielen.
Klar, die werden nicht mit 3 Safeties als Linebacker spielen.
Genau, das werden sie nicht tun, aber sie werden trotzdem genug Stärke mitbringen in der Defense, um den Patriots das Leben so schwer zu machen, dass es zwar ein sehr knappes Spiel werden wird, aber ich glaube, dass die Chargers das Spiel gewinnen werden, was dann auch insgesamt saisonübergreifend verdient wäre.
Vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass es eher ein Low-Scoring-Game wird. Also ich könnte mir sowas vorstellen, oder verhältnismäßig Low-Scoring. Sowas wie
9-7?
Nee, 24 zu, keine Ahnung, 17 vielleicht. 24-20 vielleicht, sowas um den Dreh für die Patriots. So stelle ich mir das im Moment ein bisschen vor.
Ja.
Aber muss dazu auch einfach sagen, das ist natürlich schwierig, ich, selber als Patriots-Fan, auch wenn ich versuche, so objektiv wie möglich zu sein, da sind halt sehr viele Gefühle, die mich dann dazu fühlen lassen, dass die Patriots das gewinnen werden.
Ein Spiel haben wir noch und das war, ja, das Spiel, was auf jeden Fall bis zum Ende das spannendste Spiel war. Das Spiel, es tut mir immer noch so unglaublich leid, Cody Parker, der Kicker der Chicago Bears, der mit dem Double Doink das Spiel verloren hat für seine Chicago Bears. Und das ist das Traurige einfach natürlich an dieser Sportart, oder wir haben es in jeder Sportart, dass es quasi eine Position gibt, die, wenn diese, ja, der Spieler oder auch Spielerin den Fehler macht, ist im Grunde genommen all der Hass, all der Zorn von Fans auf sie zu projizieren. Ähnlich so ein bisschen wie der Torwart im Fußball. Gab es ja nicht von Liverpool dieser deutsche Karies oder wie hieß der?
Ach ja, hat er nicht in der Champions League oder so, ja, hat er einen Bock in sich geleistet.
Karius heißt er.
Und dann gab es doch noch irgendwie bei der WM 1994, hatte der Torwart von Kolumbien irgendwie auch so einen Fehler gemacht und der wurde doch dann am Flughafen sogar hingerichtet von...
Nee, das war ein Abwehrspieler, der hat ein Eigentor gemacht und die kolumbianische, das Drogenkartell hatte, so wie du, Christian, auch gerne mal gewettet und haben dadurch ein bisschen Geld verloren und dann wurde er am Flughafen direkt bei seiner Ankunft.
Das ist ziemlich bitter.
Eliminiert. Aber das Spiel 16-15 gewinnen die Philadelphia Eagles, der Super Bowl Champion ist durch, hat die nächste Runde erreicht. Kommen jetzt zu dem bekannten Team in New Orleans, gegen das haben sie schon mal gespielt, aber der große Unterschied damals mit Carson Wentz, und den haben sie ja jetzt eventuell nicht mehr, auch das ist eine Sache, die wir gleich noch besprechen müssen, Christian. Im späten Spiel am Sonntag, 10.40 Uhr, dann werden sie gegen die New Orleans Saints in New Orleans antreten und versuchen, die Schmach aus der Regular Season wettzumachen und einzuziehen zum Super Sunday. 16:15 geht das Spiel aus. Chicago, das favorisierte Team, der Division Winner aus dem Norden in der NFC mit 12:5. Ja, die Defense, von denen alle gesprochen haben, Bears Defense, hat es nicht ganz geschafft. Ja, Nick Foles, der mal wieder zum Playoff-Helden werden könnte, genug unter Druck zu setzen, genug zu sacken, genug zu, ich weiß auch nicht, Angst einzuflößen. Er hat zwei Fehler gemacht, aber es hat nicht gereicht für die Defense.
Ja. Da wollte ich ganz kurz zuvor noch eine Stat reinwerfen, die hätte ich eben auch bei Indy schon reinwerfen können, habe ich es aber vergessen. Und zwar haben es 9 Teams in der Zeit von 2000 bis 2018 geschafft, über das Wildcard-Weekend, also wenn sie am Wildcard-Weekend gespielt haben, den Super Bowl zu erreichen. Aber seit 2012 kein einziges mehr. Und ja.
Das ein Grund dafür ist dieser, du wolltest die Stat noch beenden, Entschuldigung.
Ja, das war es eigentlich so.
Achso, das war schon.
Können. Ja.
Ein Grund dafür.
Also das ist, ja. Und es ist jetzt tatsächlich mal wieder so, dass ich denke, dass es passieren könnte. Denn die beiden Vertreter, ja, alle Vertreter eigentlich, sind durchaus in der Lage, auch noch sehr weit zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Sie sind weit gekommen jetzt, die Philadelphia Eagles schon, auch wenn man das vor ein paar Wochen nicht gedacht hat, dass sie so weit kommen könnten, eben durch diesen verschossene Field Goal von Cody Parker. Um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, denn es ist ja sehr traurig und ich bin keiner derer, die das gut finden, sich über ihn lustig zu machen. Viel lieber sollte man Spaß daran haben, wenn andere sich darüber freuen können, ohne hämisch zu sein. Und da ist großartig der spanische Kommentar, den ich euch gerne jetzt vorspielen möchte, von ESPN. Wie heißt es noch, Christian?
Deportes, glaube ich.
Deportes, genau. Die quasi für das spanisch sprechende Publikum das Spiel kommentiert haben. Und hier der Originalkommentar beim Field Goal von Cody Parker.
Pie de Cody Parker. 43 yardas. El snap. Le mete el pie. Distancia, dirección. Le dio el poste. No, falló. Oh. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Los Eagles se van con la victoria! ¡Ay, papá! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Nos vamos para New Orleans! ¡Filadelfia gana el partido! ¡Le dio el...
Es ist herrlich. Also Cody Parkey, sorry, ja, ist zu mir mitleiden, aber dieser Call ist einfach großartig. Der ist noch so viel großartiger als der Original-Call der Philadelphia Eagles Broadcast, die sich so auch gefreut haben, aber nicht annähernd so stark, wie dieser ja eigentlich nicht parteiisch Kommentator des spanischen Fernsehens. Herrlich.
Ja, es war schon, schon außergewöhnlich. Aber ich muss auch dazu sagen, extrem unglücklich. Schlussendlich wurde jetzt das Field Goal auch als Blocked Field Goal quasi gewertet, denn ich weiß nicht mehr, wer da dran war. Den Namen.
Ich weiß auch nicht mehr.
Nee. Aber es wurde dann irgendwie, ich weiß nicht, also meines Erachtens ist das auch nicht wirklich zu erkennen auf den Bildern. Allerdings habe ich auch nicht so viele Einstellungen dazu gesehen, also ich bin mir nicht ganz sicher.
Doch, es gibt eine super Slow-Mo, in der man das sehen kann, dass der Ball getippt wurde an der Line.
Ich hatte nur irgendwie Twitter-Clips auf dem Handy gesehen und da war das immer so. Aber ja, okay. Ja, es ist extrem bitter, ne? Schlussendlich, der letzte Drive hat einfach auch super funktioniert. Mitch Trubisky hat den Ball wiederbekommen mit 48 Sekunden. Hatten sie einen Timeout noch? Kann das sein? Oder zwei?
Ich meine, ich glaube, einen Timeout hatten sie noch.
Und sie hatten sie mit super viel Position gestartet, denn Cohen hat noch einen super Return gehabt. Kickoff-Return von um die 30 Yards oder so, sind dann eigenen 40 Yards oder so gestartet. Da ist man eigentlich schon so ein bisschen davon ausgegangen, okay, das müssten sie eigentlich schaffen, ne?
Ja.
Also ich hatte schon das Gefühl so, und auch als er das Field-Goal geschossen hat, habe ich gefragt so, okay, trifft er oder trifft er nicht? Trifft er oder trifft er nicht? Ich habe gesagt, trifft er. Er hat er leider doppelt getroffen.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht sollte man das Icing des Kickers verbieten. Ich finde das.
Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied macht.
Nee, der hat das erste getroffen.
Ja, aber das ist, kann ja einfach random sein.
Ja, naja, ich weiß nicht. Ich find's ungerecht.
Wie oft hat man schon gesehen, dass ein Kicker geeist wurde und der Kick ist daneben gegangen und der zweite ist dann reingegangen?
Ja, gut, das stimmt. Das ist 2020 Hindsight, aber ich weiß es nicht. Manchmal finde ich es halt schade einfach für diesen armen Kicker, weil es ist so bescheuert. Hätte Mitch Trubisky eine Interception geworfen jetzt im letzten Drive, hätte er den Ball gefumbled oder wir hätten einfach four and out gewesen, hätten das vierte ausgespielt, hätten es nicht geschafft. Da hätten alle gesagt so, ja, ist verdammt schade, mit so einem großartigen Team jetzt auszuscheiden. Mitch Trubisky hat einen Fehler gemacht, aber er ist auch noch ein junger Quarterback, ist in Ordnung, das ist seine Lernkurve, im nächsten Jahr wird er wiederkommen. Dieses ganze Gelaber doch.
Bei Trubisky gab es schon so einige negative Stimmen.
Ja, von Michael Lombardi oder so, der zu jedem irgendeinen Bullshit erzählt, aber da habe ich mir gedacht, da kommt wieder diese alte Leier, sobald es aber dann der Kicker ist, der die Scheiße baut, dann ist sofort, alle hauen drauf, alle machen sich lustig.
Ja, aber das ist dieses reaktionäre Sportfan und Sportsmedia. Das ist immer der den letzten Fehler macht, der kriegt den Lack ab. Aber es wird halt nicht geschaut, was vorher passiert.
Ja, und vor allen Dingen auch, es kommt darauf an, wer den letzten Fehler macht. Weil wie gesagt, hätte Mitch Trubisky jetzt, keine Ahnung, vierten und zehnten.
Ja, hätte
den Ball gefumbled oder hätte eine Interception geworfen, Malcolm Jenkins wäre in die Endzone gelaufen, hätten alle gesagt so, ja, nicht so cool, Mitch, aber okay, aber...
Ja, man erwartet halt vom Kicker, dass er jedes Fico verwandelt, ne? Und das ist,
they are humans too. Panther are people too.
Ja, Kicker auch. Nee, das stimmt, das war schon sehr bitteres Ende.
Kelly Mack ist abgetaucht, also es gibt viele Sachen.
Ja, aber es lag auch daran, dass Foles sehr schnell gepasst hat, ne? Also man hat da schon gesehen, dass Philly in dem Gameplan wirklich drin hatte, schnelle Completions zu machen, um halt auch einfach den Pass Rush irgendwie so ein bisschen die Gefahr zu nehmen, ne?
Ja, da haben sie sich absolut es hat mich sehr, sehr erinnert an das Spiel der Patriots gegen die Bears in Chicago. Da haben sich quasi so ein bisschen das abgeschaut, denn die Patriots haben es genauso gemacht. Da hat zwar Khalil Mack nicht gespielt, aber sie haben im Grunde genommen den Pass Rush komplett neutralisiert mit ihrem Quick Passing Game und die Eagles haben es genauso gemacht. Golden Tate zum ersten Mal, seitdem er getradet wurde, im Grunde genommen wirklich aufgetaut in einem Spiel. Und fängt dann auch noch diesen wichtigen Pass zum Ende, der ihn in die Führung bringt.
Hat Chris Collinsworth doch auch gesagt, jetzt war der Trade es wert.
Naja, das weiß ich immer noch. Obwohl, ja, der war jetzt nicht so teuer, relativ billiger Trade. Und du magst ja GM Howie von den Eagles.
Boseman, ne?
Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob er sich gelohnt hat. Auf jeden Fall war es in dem Moment wichtig, das Spiel zu gewinnen.
Relativ kostenlos eigentlich. Also du hast halt nur einen Drittrunden-Pick quasi ein Jahr aufgeschoben, mehr oder weniger.
Genau.
Nee, schon interessant. Auch die Two-Point-Conversion danach fand ich auch, war auch mal wieder ein lustiger Play-Call. Da hat man es wieder gesehen, dass sie durchaus kreativ sind. Haben quasi das Philly-Special nachgespielt, bloß mit einem, nicht mit einem Passspiel, sondern quasi einen Lauf durch die Mitte durch, der dann aber ganz knapp nicht funktioniert hat.
Ja, aber das ist nicht ihre Erfindung. Das hat schon sehr, sehr häufig gegeben, genau diesen Spielzug.
Ja, genau, das stimmt. Allerdings nicht in dieser Variante, dass dann der Quarterback quasi zum Wide Tackle Wide Tackle war das dann geht, ne?
Auch wenn es jetzt alle nervig finden, aber Patriots haben das, ich glaube, vor 3-4 Jahren das erste Mal gespielt.
Ja, das haben sie sogar im Super Bowl gegen Atlanta.
War dieses Fake-Handoff-Ding. Aber dass der Quarterback quasi nach vorne geht, so tut, als würde nochmal der O-Line irgendwelche Protection-Sachen sagen, nochmal sagen, hier, der kommt, der nicht und so weiter und so fort und dann der Ball direkt gesnappt wird, das hat es schon heute häufiger gegeben.
Ja, das stimmt. Aber es war dieselbe Formation wie beim Philly Special und das war das Lustige dabei.
So, jetzt die große Frage, haben sie eine Chance? Das zweite Mal gegen New Orleans ist das letzte Spiel des Divisional Weekends. Um 10.40 Uhr unserer Zeit auf Fox. Ich bin mir unsicher. Also da bin ich auch relativ safe. Wie gesagt, Indy Kansas City kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die Chargers gewinnen. Ich glaube, die Rams gewinnen. Und ich glaube relativ fest daran, dass New Orleans gewinnen wird. Ich glaube nicht daran, dass Philly es nochmal schafft, dass Nick Foles es weiter treiben kann. Ich sehe es nicht.
Ich finde, dass New Orleans nicht...
Ich weiß. Du hast es letzte Woche gesagt, New Orleans ist für dich zu früh gepiekt.
Zu früh gepiekt und...
Aber sie haben halt.
So selbstverliebt?
Ja, das mag sein. Das Problem ist halt, diese Offense, die sie aufs Feld bringt zu Hause, übersteigt halt um einiges das, was die Philadelphia Eagles jetzt in Chicago gesehen haben.
Ja.
Von daher, dann ist eben die Frage, sie haben jetzt gerade so mithalten können mit Chicago. Wie sieht's aus mit New Orleans, die mit Sicherheit 20 Punkte mehr noch erspielen können?
Das ja gut, man kann natürlich argumentieren, dass die Defense von den Saints nicht die Defense ist, die Chicago Bears.
Aber auch verdammt, verdammt viel stärker geworden in dieser Saison.
Das stimmt.
Und sehr, sehr gute Defense. Also ich tue mich da schwer. Vor allen Dingen ist jetzt auch noch die Frage, was würdest du machen, Christian? Wärst du jetzt der Head Coach der Philadelphia Eagles und Carson Wentz würde noch fit werden fürs kommende Wochenende?
Ja, nee. Da musst du bei Foles bleiben.
Oder
das ist ja eine andere Sache. Ich meine, wir hatten eine ähnliche Situation, an die ich mich erinnern kann, ist, als Brady in 2001 war das, ne?
Mhm.
Wo Brady im Championship-Game, glaube ich, verletzt war, ne? Und dann kam quasi Drew Bledsoe nochmal rein als auf die Bank verdrängter
gegen die Steelers
ehemaliger.
Gewonnen und dann, glaube ich.
Genau, und dann wurde er wieder gebencht.
Ja.
Ist eine etwas andere Situation, denn für mich ist Wentz, er hat noch nicht so diesen überragenden Status, weißt du? Er ist zwar ganz klar, meines Erachtens muss er noch die Zukunft sein für Philadelphia. Absolut. Aber er hat noch nicht so viel gezeigt, dass man sich sicher sein könnte, okay, er ist besser als Foles es ist. Und ich würde ihn nicht bringen.
Das wird auf jeden Fall eine unglaublich interessante Story zum zweiten 2.0, Philly Special 2.0, was machen wir mit den Quarterbacks in der Offseason?
Sieht sehr stark danach aus, meines Erachtens, dass Foles.
Verrat doch nur nicht so viel, Christian, das kommt doch alles noch. Das werden wir alles noch beleuchten. Jetzt ist ja erstmal interessant, was hältst du von dem Spiel? Wie geht's aus für dich? Deine Wette?
Ich würde mir wünschen, dass die Eagles es schaffen und weiterkommen, aber ich glaube nicht dran.
Du hast ja richtig Hass gegen die New Orleans Saints.
Nein, ich mag einfach
wegen dieser Sache, dass sie einmal nochmal mit 20 Punkten in Führung nochmal einen vierten Versuch ausgespielt haben oder was das war?
Genau, das war auch gegen die Eagles, glaube ich.
Ja, das mag sein, aber ja gut, das ist halt Football, ne? Das passiert manchmal.
Ja, das war das Spiel. Ja, und die Getaway-Dusche. Nein, daran liegt es nicht nur. Ich mag einfach diese Eagles-Story. Ich mag den Besitzer der Eagles, Louis.
Die Eagles-Story. Okay, das ist wieder was für eine andere Episode.
Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Naja, die Eagles-Story fandest du letztes Jahr nicht so cool mit diesem ganzen Underdog und Dogmasken und so weiter und so fort.
Ja, da habe ich nicht an Nick Foles geglaubt, er hat mich überzeugt. Nein, auch nicht nur das. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich meine, das ist das, was zählt.
Genau.
Und das gefällt mir und das macht mir Spaß.
Okay, weißt du, was mir Spaß machen würde? Es gibt eine Option, die ich total interessant finde. Und zwar, wenn Indianapolis gewinnt gegen Kansas City. Die Chargers gewinnen gegen New England. Dann hast du den Super Sunday der Chargers zu Hause gegen Indy. Wenn gleicherseits in der NFC die Rams gewinnen gegen Dallas und dann dann müssten die gerade eben angesprochenen Eagles gewinnen gegen New Orleans, dann hätten wir zwei Championship Games in der gleichen Stadt. Ja, Region, okay. Carson ist so ein bisschen außerhalb. Aber das Lustige ist, die NFL überlegt dann schon, ob sie eins der Spiele auf Montag verschieben würde. Habe ich gelesen. Das ist noch nie da gewesen. Es ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt, LA bis vor zwei Tagen gefühlt schon lange die Football-Abstinenz und auf einmal besteht die theoretische Möglichkeit, dass beide Finals der jeweiligen Conference in L.A. ausgetragen werden. Das wäre unglaublich. Also ich fände es total lustig irgendwie. Nur ist irgendwie schade, wenn es dann auf den Montag verschoben werden würde, weil das natürlich das Schauen wieder etwas erschwert für uns arbeitende Bevölkerung im europäischen Ausland.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man dann noch, ich kann noch einen draufsetzen. Die Frage ist, wie heißt denn das Stadion der Chargers?
Achso, weil der Sponsor ist ausgelaufen, ne?
Genau, der war nur für das Kalenderjahr 2018 und
naja,
ich glaube, das soll dann Home Depot Center oder so wieder heißen.
Home Depot Center.
Ich weiß es nicht. Irgendwie einen anderen Namen hat es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war auch nochmal eine nette Nebengeschichte, aber die hat jetzt mit dem Sport relativ wenig zu tun. Das ist dann eher das Marketing dabei. Chantix Cancer Free Dome.
Ja. Oder Elon Musk holt sich das schnell für 2 Tage die Rechte.
Dann Tesla Drive of the Week oder sowas?
Tesla, ja. Tesla, Tesla PayPal Stadion.
Rocket Internet, Rocket, das waren die Sample-Brüder, ne? Nee. Ja, okay, wir driften
ab. Wir driften ab, wir sollten noch, das haben wir versprochen, auf jeden Fall noch ein paar Infos rausgeben für die Coaching-Position. Relativ klar, relativ überraschend auch und relativ unverständlich in meinen Augen. Die Packers verpflichten Matt LaFleur als neuen Head Coach mit einem 4-Jahres-Vertrag und einer Option für ein 5. Jahr, so wird es momentan berichtet. Für alle, die LaFleur noch nicht kennen, er hat unter Sean McVay gearbeitet, war der Offensive Coordinator, hat aber die Plays nicht gecallt, hat dann zuletzt jetzt als Offensive Coordinator unter First-Year-Head Coach Mike Vrabel in Tennessee gecoacht. Kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, inwiefern das jetzt genug ist, um Head Coach eines Franchise wie der Green Bay Packers zu werden. Ich weiß es nicht. Ich finde es,
Ich finde es auch ein bisschen weird. Also es hat mich auch überrascht, denn er ist halt noch sehr jung, ne? Ist 39 Jahre alt und hat noch nicht so viel Erfahrung. Jetzt 2 Jahre als Offensive Coordinator, 1 Jahr davon selber als Playcaller, weil es halt vorher schon McVay selber machen wollte. Allerdings hat er auch vorher einigen Erfolg gehabt dort, wo er war. Er hatte in dem MVP-Jahr von Matt Ryan war Position Coach und auch in dem Jahr, als Robert Griffin so, explodiert ist. In 2012 war das, glaube ich, da war, glaube ich, auch sein Position Coach. Viele positive Erfahrungen. Er soll sehr klug sein und quasi dann auch in der Lage sein, Aaron Rodgers herauszufordern. Was das immer wert ist, weiß ich nicht. Defensive Coordinator Mike Patton soll wohl auch dabei bleiben, was wohl auch ein Grund dafür war, dass sie so gesagt haben, okay, wir wollen LaFleur einstellen. Ich weiß nicht. Alle sind auf der Suche nach dem jungen Wunderkind.
Ja, das ist genau das Gleiche. Jeder will irgendwie die gleiche Schiene fahren wie die Rams, weil es da jetzt einmal funktioniert hat. Wir behalten den älteren Veteranen als Defensive Coordinator, der wahrscheinlich so ein bisschen auch für diese Veteranenkultur dann zuständig ist, der so ein bisschen so diese Leadership-Mentalität hat.
Bad Cop auch spielen kann.
Vielleicht. Genau, und der junge, das junge Superhirn LaFleur ist dann der neue Head Coach, so wie McVay. Ich weiß nicht, ob Bleacher Report schon angefragt hat, ob sie noch mal interviewen können, ob er schon noch die Spielzüge mit Robert Griffin III kennt. Es wäre ja interessant, ob auch er dieses unglaubliche Gedächtnis hat und ob er, ich weiß nicht, ob er alle 11 Starter schon kennt von den Green Bay Packers. Wäre auch interessant zu erfahren.
Kann er mir bestimmt schon runterrattern.
Ja, wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr andere, vielleicht auch nicht so populäre Meinung zu der ganzen Head-Coaching-Sache, aber auch das ist vielleicht nochmal was für die Offseason dann. Browns haben vielleicht ihren Head Coach gefunden in ihrem Interims Offensive Coordinator Kitchens. Auch das wird berichtet, dass er mehr und mehr als Head Coach in Frage kommt für die Cleveland Browns. Christian, du hattest gesagt, vielleicht liegt es einfach daran, dass sie keinen besseren momentan finden. Mhm. Wer weiß das schon.
Bruce Arians. Ja, McCarthy wird ja, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen mit den Browns in Verbindung gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich denken, vielleicht will McCarthy auch nicht. Kann ja natürlich auch sein, wo ich glaube schon, dass er wollen würde. Oder vielleicht hat er einen besseren Jobaussicht. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch schon 12 Anrufe gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Oder er ist, vielleicht wird er auch bei ESPN neuer Color Commentator.
Könnte sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Browns mit Freddy Kitchens gehen, denn auch er ist jung, auch er ist weiß und auch er wird gehypt gerade und scheint so die Erfolgsformel zu sein, wenn man Headcoach werden will gerade. Und offensiv,
das
ist auch wichtig.
Stimmt, genau. Offensive Mind, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Bruce Arians scheint wohl, obwohl er gesagt hat, eigentlich interessiert ihn nur der Browns-Job, immer mehr und mehr mit den Tampa Bay Buccaneers in Verbindung gebracht, die ihren Headcoach, der ja gefeuert hat, Dirk Koetter, der wird wiederum als Offensive Coordinator für die Falcons ins Spiel gebracht und da sind sie wohl schon etwas vorangeschritten, was ihre Bemühungen angeht. Todd Bowles, das können wir noch dazu erwähnen, der ehemals Defensive Coordinator unter Arians bei Arizona, dann Head Coach bei den New York Jets, könnte ebenfalls erneut Defensive Coordinator unter Bruce Arians werden, dann eben, wenn es das klappen sollte, bei den Tampa Bay Buccaneers.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Todd Bowles und Brian Flores im Prinzip immer nur die die Rooney Rule Compliance
ja, absolut.
Interviews waren.
Also wir wollen Freddy Kitchens eigentlich behalten. Ach, ruft doch mal einer hier irgendwie Todd Bowles an. Willst du mal kurz vorbeikommen? Okay, wir können uns auch am Flughafen eben schnell treffen. So, ich weiß nicht, müssen die dann irgendwie so ein Formular ausfüllen? Wir haben ihn interviewt. Wir haben ihn offiziell gesehen. Wir haben ihm zugewunken.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, könnte mir vorstellen, das reicht, wenn die das einfach quasi der NFL den Park Avenue ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Park Avenue 345, glaube ich sogar, oder?
Die Browns schicken da mit ihrem defekten Fax einfach ein Fax, Faxgeräten Fax hin. Wir haben ihn. Wir haben
man muss, glaube ich, noch einmal sagen, passt schon. Und ich denke mal, dass das ausreicht.
Absolut. Ansonsten zahlst du halt ein paar Euro und dann ist Dollar, dann ist das.
Und nicht mal. Aber der Commissioner hat jetzt weitreichende Kompetenzen, Teams zu bestrafen.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir gar nicht über die neue Regel gesprochen. Oder doch, er hat kurz über die neue Regel.
Cliff Kingsbury müssen wir noch eben kurz. Dann können wir, glaube ich, die Coaching-Geschichte auch abschließen.
Ja, okay.
Ehemaliger Texas Tech-Coach. Eine ganz nette Geschichte. Er hatte, ist aus seinem Vertrag quasi, konnte er sich selber rauskaufen, indem er einen kleinen Bonus zurückzahlt. Der sollte wohl relativ gering gewesen sein. Wie groß habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Denn der Direktor der Sportabteilung von Texas Tech hatte wohl der NFL ist doch richtig.
Tech.
Ah, hast recht.
Du bist in einem anderen Universum, Christian.
In der Tat.
Okay, ja.
Naja, auf jeden Fall der Direktor auf Sporting Blablablub hatte der NFL quasi verboten, mit ihm ins Gespräch zu kommen, wegen vakanten Positionen. Und dann hat er gesagt, so nee, dann kündige ich mehr oder weniger, kaufe mich aus meinem Vertrag raus. Und jetzt ist er gerade bei den Jets. Letzter Stand war, dass er wohl immer noch in New York ist, obwohl er eigentlich zu den Arizona Cardinals wollte und da als heißer Kandidat gehandelt wurde. Keine Ahnung, könnte es auch sein, wir haben jetzt natürlich auch ein Stündchen schon länger nicht mehr Twitter gecheckt, dass da jetzt schon was passiert ist, aber.
Genau. Vielleicht ist auch mittlerweile nach der gestrigen Niederlage Nick Saban schon längst wieder Head Coach bei den Miami Dolphins, wer weiß.
Meinst du nach der glorreichen Ansprache von Bill Belichick?
Ja. Vielleicht wird er auch Defensive Coordinator von Bill Belichick. Das wäre mal gut.
Möglich.
Okay.
Allerdings habe ich Cliff Kingsbury auch ein Gerücht gehört, dass er vielleicht zu den Patriots gehen könnte.
Okay. Wenn Alexa das sagt, dann bin ich zufrieden. Okay, ihr seht schon, bei uns geht die Technik langsam zugrunde. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein unglaublich spannendes Divisional Weekend. Wir sind natürlich dann in der kommenden Woche ganz klassisch wieder da. Christian, ich danke dir erstmal für deinen Input.
Danke auch. Danke fürs Zuhören, dass ihr auch im neuen Jahr weiterhin so treue Hörer seid. Das ist immer sehr schön und freut uns. Und schreibt uns. Wir freuen uns immer drüber.
Genau, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt, egal wie. Wir können sogar Briefe empfangen oder Fax. Nee, Fax nicht. Genau. Nächsten Dienstag sind wir natürlich wieder da mit dem NFL Tuesday für euch. Bis dahin ein wunderschönes NFL-Wochenende. Macht es gut. Alles klar. Ciao.